Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, wir haben heute offensichtlich, das haben Sie an der Tiefe und Länge der Reden gemerkt, eine besondere Haushaltsdebatte. Gemeinhin wird von der Opposition abgerechnet mit dem letzten Jahr oder es wird von den Regierungsfraktionen gelobt, das letzte Jahr, und es wird die in Haushaltszahlen gegossene Politik des nächsten Jahres skizziert, beziehungsweise es wird von denen, die sich dort nicht wiederfinden, gefordert, was man stattdessen oder zusätzlich machen würde. Heute ist die Besonderheit, dass die einen sagen, 5 Jahre dieses Stadtrat zurück, es wurde die Kommunalwahlen erwähnt, die ansteht, es geht um die nächsten 5 Jahre für alle, das hat man auch gemerkt. Die CDU wirft sogar den Blick zurück auf 8 Jahre Herrn Eger, auch die teilweise die Kollegin, oder gar 24 Jahre CDU-Oberbürgermeister. Es ist wirklich eine besondere Zeit. Und auch ich möchte vom Großen zum Kleinen, vom Abstrakten zum Konkreten kommen und mich ganz am Anfang einfach mal freuen, weil für mich ist diese Debatte ein Tag der Freude. Diese Stadt ist entstanden spätestens 10 v. Chr., als die Römer hier, was nachgewiesen ist, ein Kohortenlager eingerichtet haben. Das heißt also, wir haben 2028 Jahre eine größere Ansiedlung. Vorher gab es nur Einzelgehöfte. Bei den römischen Kohortenführern war keine Frau dabei. Auch in der Zivilverwaltung der rasch entstandenen Stadt neben dem Lager waren nie Frauen dabei. Es gab keine Frauen in der römischen Zivilverwaltung. Bei den germanischen Heerführern, die das erobert haben, waren keine Frauen dabei. Die zahlischen Gaugrafen waren alles keine Frauen, die für den König und später Kaiser das hier verwaltet haben. Dann waren die Bischöfe, die Stadtherren, auch da war keine Frau dabei. Und seit 800 Jahren haben wir jetzt einen Rat, beziehungsweise etwas länger, wir haben das ja feiern können, 800 Jahre Rat von Speyer, und da wurden immer wieder Bürgermeister und Oberbürgermeister gewählt und nicht eine Frau war dabei. Deswegen ist es für mich ein Punkt der Freude, dass wir für die nächsten 8 Jahre Amtszeit, die am 1.1. beginnen, und für diesen ersten Haushalt, wenn er auch noch von einem Mann vorgelegt wurde, zum ersten Mal in 2028 Jahren Geschichte eine weibliche Oberbürgermeisterin haben. Und ich weiß, viele können sich da nicht so freuen. Man hat es ja an 3 Haushaltsreden deutlich gemerkt. Ich glaube, man tut der Rheinpfalz etwas Unrecht. Auch wenn der Satz wörtlich nicht gefallen ist, ist es für die CDU, glaube ich, doch schon ein bisschen immer noch ein Betriebsunfall. Ich glaube, es wäre gut, sich im Interesse der Stadt an die Realität anzupassen. Zu meiner Überraschung habe ich auch das Gefühl, dass es für die Grünen ein Betriebsunfall ist, dass nicht eine Frau, man hat vielleicht doch die eigene Gemeinde, nicht Frauen an sich. Also es wäre eine gute Sache, das ist immer für die Erste, die es macht, ein Problem. Das habe ich schon oft gemerkt und beobachtet. Ja, da gehört für mich auch dazu, ich habe es schon gesagt, und klar, uns fällt leicht, wir haben sie unterstützt. Es ist auch unsere Kandidatin. Wir freuen uns auf diese 8 Jahre. Wir erwarten uns eine wesentlich bessere Arbeit, eine bessere, offenere Diskussion im Stadtrat und auch mancher Wahnsinn, der einfach nicht mehr passiert, so wie ich Steffi kenne. Und eine sachliche Arbeit zum Wohl der Stadt. Aber es wäre doch gut, ein Appell an diejenigen, die da immer noch hadern, die vom Volk direkt gewählte Kandidatin, aber auch die erste Frau auf diesem Posten zu akzeptieren und zu unterstützen. Zum Wohle unserer Stadt. Zu den großen Linien. Das erste Viertel der Rede von Sandra Selk, liebe Sandra, kann ich nur uneingeschränkt unterstützen. Es beschreibt exakt, was in diesen 8 Jahren an Schuldenaufbau passiert ist. Logischerweise, lieber Axel, du hast ein bisschen Dinge aufgezählt, die in 8 oder 24 Jahren passiert ist. Als ich das nochmal rekapituliert habe, habe ich gestaunt dafür, dass wir eigentlich seit der Einführung des Euro eine billige Währung haben, Exporterfolge ohne Ende, einen konstanten Aufschwung, wie wenig eigentlich zu diesem großen Erbe der Stadt in diesen 24 Jahren beigetragen wurde. Eine nach Abbrand wieder aufgebaute Stadthalle, die ein bisschen schöner ist, Oh, ein halb verwüsteter Guido-Stiftsplatz. Also es gibt schon Dinge, insbesondere, das unterstütze ich, die Kindergärten, die dazugekommen sind, also mit den Sozialdezernenten, sei es der Hans-Peter, sei es Monika, habe ich auch nicht so die Probleme. Also für 8 oder 24 Jahre, oh, es ist nicht wirklich ein großer Erfolg, wenn man vor allem dann die eben sehr sorgfältig dargestellten Schuldenaufbau betrachten. Und diese Dinge sind auch nicht unbedingt in einem guten Zustand. Ich hatte beim Konjunkturprogramm 1 gespottet, als in Pommern und Schwert die Betonbrocken runtergefallen sind. Es bedarf einer Weltwirtschaftskrise, damit in Speyer endlich mal die Schulen saniert werden. Das ist aber nur sehr unvollständig gemacht worden, der herabbröckelnde Beton. Und auch jetzt im Moment, obwohl sogar 90% nicht von der Stadt Speyer, jeder Euro wär's wert, sondern von übergeordneter Stelle bezahlt würden, haben wir eine Riesenliste. Ich will das jetzt gar nicht aufzählen. Sie kennen die Liste von Maßnahmen, die alle konfiguriert sind, aber nicht eine wurde so vollständig mit Unterlagen bei der Bezirksregierung, ich nenne die mal immer noch so, vorgelegt, dieser Sanierungen, außer Kaiserdom, wo wirklich der Beton zusammengebrochen ist, fast. Ansonsten sind alle anderen Schulen mehr oder weniger als Liste da, aber nicht umgesetzt. Insofern, liebe Steffi, es haben ja viele Aufträge mitgegeben, das jetzt anzupacken, und zwar bevor das Projekt ausläuft. Mir sagen, klar, ich habe natürlich Neustadt da mehr Beziehungen wie zu anderen Kommunen, die Leute, alles, was bei der ADD vorgelegt wird mit kompletten Unterlagen, wird in dem Maß, wie einer Stadt Geld zugesprochen wurde, auch genehmigt. Und bevor man jetzt wieder für irgendwelche Bauträger städtische Plankapazität in Anspruch nimmt oder einem Alexander König vorschreiben will, wie er sein Gewerbegebiet planen soll, oder einem Bauträger gegenüber Mediamarkt am Rabensteiner Hang, oder wenn ich überlege, was für Erlös alles gemacht worden ist. Also das ist nicht die Aufgabe der städtischen Planung, sondern Aufgabe der städtischen Planung wäre es, zuerst einmal diese Grundinfrastruktur in Ordnung zu halten und da Mühe reinzulegen. Und in einer Zeit, wo 90% bezahlt wird, noch dreimal. Und deswegen ist es wirklich ein Armutszeugnis, wenn in der berufsbildenden Schule, das hätte schon bei Schinellack korrigiert werden müssen, zum Beispiel noch Gebäude mit Einfachverglasung existieren. Was diese Jahrzehnte der Energieverschwendung die Stadt gekostet haben, die Umwelt geschädigt haben, das geht ja auf keine Kuhhaut, und man hätte ja noch sagen können, wunderbar, jetzt wird wenigstens 90% bezahlt, und passiert ist im Grund immer noch nichts. Ja, ein Tag der Freude wegen einer besseren Zukunft. Der Rückblick eher traurig. Zu Recht wurde auch erwähnt, was alles verloren ist. Die Sparkasse hat alle Krisen, Inflation, Weltwirtschaftskrise, 2 Weltkriege überstanden. Jetzt hat man sie in Ludwigshafen eingemeindet, sage ich jetzt mal. Und einen echten Zugriff haben wir nicht mehr. Wir haben auch dagegen gestimmt. Ich möchte daran erinnern. Wir haben auch gegen die Auflösung des städtischen Altenheims gestimmt, das viel größer war. Wir hätten dort, wo die Salja-Schule ist, gern das Altenheim behalten und nicht ein verkleinerter Neubau, denn im Prinzip die evangelische Kirche betreibt nichts gegen dieses Gebäude. Aber wenn man überlegt, dass die geburtenstarken Jahrgänge demnächst in die Pension gehen, wäre eine Sanierung des städtischen Altenheims auch eine Aufgabe, die die Stadt über Jahrhunderte immer wieder durch alle Krisen und Kriege geschafft hat. Wäre der Erhalt aus unserer Sicht für eine soziale Stadt richtig gewesen. Und übrigens, beim Krankenhaus kann man drüber streiten. Da komme ich wieder jetzt vom Abstrakten zum Konkreten und von der Vergangenheit zur Gegenwart. Das Stiftungskrankenhaus ist für uns nichts wie für die CDU, was abgerissen werden sollte und durch irgendeinen besonderen Wettbewerb, durch luxuriöse Häuser von internationaler Bedeutung für reiche Leute ersetzt werden soll. Sondern wir sehen im Stiftungskrankenhaus, auch wenn es nicht mehr für die Krankenversorgung gebraucht wird, ein topsolides Gebäude und die für ein Altenheim schlecht geeigneten Dreibettzimmer sind aus unserer Sicht, sei es alleine, sei es 2 Dreibettzimmer, wunderbare, schon fertige Apartments für altengerechtes Wohnen. Und wir haben im Keller auch eine Küche, die allen Anforderungen genügt und wo viele Leute, die auch nicht dort sind, aus der Stadtverwaltung und so, oder Bedienstete gegessen haben. Wir können dort, und das brauchen wir für die geburtenstarken Jahrgänge, die Stück für Stück automatisch in die Rente gehen, wo viele sich auch verkleinern müssen, verkleinern wollen und Unterstützung brauchen. Wir haben das perfekte Gebäude. Behindertengerechte Bäder, wir haben dort Aufzüge, da kann man sogar ganze Betten rumschieben, geschweige denn mit Rollator und Rollstuhl unterwegs sein. Und das ist natürlich auch, Frau Mitsch, etwas, was nicht nur für alte Menschen eine tolle Lösung wäre, sondern auch für Behinderte, die dort ein kleines Apartment gewinnen können. Und weil es außenrum noch ein bisschen grün ist, heißt das für uns, soziale Stadt, dass man an dieser Stelle etwas für alte und behinderte Menschen macht und nicht irgendwelche internationalen Wettbewerbe. In dieser Stadt sind in den letzten Jahren im Grunde nur für reiche oder sehr wohlhabende Menschen Wohnungen entstanden. Und es ist richtig, wir haben die GEWO und die Baugenossenschaft, aber deren Zuwächse waren nicht vorhanden oder minimal, verglichen mit dem Aufwuchs der Bevölkerung. Das heißt, aus einer gesunden Struktur, die wir in Speyer hatten, Wohnen für Wohlhabende, zu denen ich auch gehöre, und Wohnen für Leute, denen unsere Gesellschaft geringere Einkommen zuordnet, wie zum Beispiel Krankenschwestern oder die Arbeiter bei Daimler-Benz oder der Tochter oder der Nebenfirma, die da im größten Gebäude der Stadt arbeiten. Da gehört es einfach zu einer sozialen Marktwirtschaft und zu einem Grundgesetzordnung, die das Soziale verschreibt, dazu, dass man für Wohnraum sorgt. Und das heißt für mich, sowohl für alte und behinderte Menschen, eben dieses Beispiel, aber auch, weil kaum noch Freiflächen sind, dass das Normalgelände auch nicht in Eigenhilfe für den Architekten und für den Maschinenbauingenieur, sondern für die GEWO und die Baugenossenschaft zur Verfügung gestellt wird, damit dieses Missverhältnis wieder ein wenig korrigiert wird. Und für mich gehört genauso zu, dass wir möglichst schnell das soziale Wohnkonzept beschließen, wie das legal möglich ist und in anderen Städten gemacht wird, dass das, was noch an Geschosswohnungen entsteht, zu 30% dem sozialen Wohnungsbau gewidmet sein soll. Das sind für mich so Schwerpunkte und damit wird nach 20 Jahren der Schieflage die Stadt wieder zu einer sozialen Stadt. Vom Abstrakten zum Konkreten. Viele haben gesagt, Stadt wird immer mehr verdichtet, immer mehr Verkehr. Völlig richtig, ist auch so. Deswegen stehen wir ja dieser extremen Verdichtung von nochmal 5.000 Menschen und nochmal 2.000 Wohnungen etwas skeptisch gegenüber. Sie haben es jetzt vielleicht bei der Anreise zum Stadtratssitzung gemerkt. An einem normalen Dezembertag ist 3/4 unser Parkraum, also unser Festplatz voll. Wir dürfen alle nicht vergessen, nicht nur die vielen Menschen, die wir durch immer weitere Verdichtung und in Speyer Süd sind wir weiter dabei und Ost ist komplett bebaut und überall hat man Klötze hingestellt, die wir selbst angesiedelt haben mit unserer Politik. Auch in den umliegenden Dörfern, die sind ja zum Teil doppelt, dreifach so groß wie die, die auf 40 Jahre zurückschauen. Auch die Menschen kommen ja hierher. Auch wenn sie drei Versorgungsgeschäfte in Duddenhofen haben, aber der soziale Mittelpunkt, der Wochenendeinkauf und so weiter findet in Speyer statt. Und deswegen muss man gut prüfen, wie man die letzten Flächen der Stadt verdichtet, wie man sie belegt. Und ich bin nicht der Meinung, auch wenn das für Investoren lohnend ist, dass man da alle Ecken so vollklotzen soll, wie man das beim Erlusgelände gemacht hat. Ach da? Erinnere ich daran, die Bürgergemeinschaft hat schon damals gesagt, wenn man da, egal wie gut die Architekten sind, wenn ich 80% bebaue und klotze so viel Geschossfläche auf ein Gelände, dann kann das nur insgesamt ein riesiger Klotzoid werden, egal welche schöne Oberfläche ich auf diese Monster draufpacke. Wir haben der Skyline nachhaltig geschadet, auch diese Verdichtung wird wieder zu Verkehrschaos führen, diese Ampel ist ein Problem, wir hätten da einen Kreisel gemacht, also appelliere ich an alle für die Zukunft, sorgfältig zu überlegen, welchen Grad von Verdichtung man wirklich will. Dort nachsteuern, wo wir ein soziales Ungleichgewicht haben, für alte, behinderte Menschen, für Menschen mit geringem Einkommen auf den freien Flächen und ansonsten lieber sehr sorgfältig, sondern es ist lieber ein paar mehr auf den Dörfern ansiedeln. Man muss überlegen, wie die Tragkraft einer Stadt ist. Zu dem Thema, weil wir es ja auch vom Haushalt haben. Ich freue mich unheimlich, dass die Schlüsselzuweisungen da von 17 Millionen auf 27 Millionen steigen, was schon mehrere Redner erwähnt haben, dass also für die sozialen Lasten wir einen substanziellen Beitrag bekommen. Das war, das habe ich immer gesagt, da ist keine Eigenverschwendung, keines mangelnde Energiesparen zuständig. Ein Teil der Last der Stadt Speyer war auch eine politische Last. Und ich freue mich, dass die teilweise abgebaut wird. Und es ist ganz wichtig für diese Stadt. Und da müssen wir bei der anstehenden Kommunalreform auch ganz intensiv aufpassen. Es wird eine große Debatte geben. Ich weise auf Folgendes hin. Das vorgelegte Kommunalgutachten ist nicht ein Beschluss der Landesregierung. Und das haben jetzt auch nicht beide Fraktionen zu verantworten. Das ist ein Wissenschaftler aus Kaiserslautern und ein Wissenschaftler aus Speyer, einer meiner beiden Chefs, die das vorgelegt haben. Und ich empfehle jedem, bevor man da jetzt schon in Kampfstellung geht, sich dieses monströse Werk irgendwann doch mal zu Gemüte zu führen und einfach mit den darin beschriebenen Tatsachen zu beschäftigen und dann erst nach einer konkreten Lösung zu suchen. Mir persönlich ist es relativ egal, wenn eine Kreisreform so aussehen würde, dass der Kreis die Sozialhilfe in Speyer macht und einige andere Dinge, die uns gar nicht wehtun und uns bis jetzt viel Geld gekostet haben oder Schulen verwaltet. Ich bin da innerlich völlig frei. Die Frage ist, was bleibt für Speyer an Selbstgestaltungsmöglichkeiten und wie werden die Aufgaben objektiv erledigt? Ich sehe es auch so, dass es besser wäre, wir hätten die gleiche Lage wie Neustadt. Bei Neustadt gehören nämlich alle Dörfer außenrum zu Neustadt. Übrigens haben sie es trotzdem mal fertiggebracht, so unsolide mit ihren Finanzen umzugehen, dass sie eine Zwangsverwaltung hatten. Inzwischen haben die sich aber wieder saniert. Also zumindest hat man in der Struktur von Neustadt, für Speyer würde das heißen, wenn Römerberg, Dudenhofen, Waldsee oder Stadt dazugehören würde. Guckt es euch mal an auf dem Plan. Das ist so, das ist übrigens auch in Frankenthal so, dass man unbedingt Eigengemeinden will. Ach, dort gehören die Dörfer drumherum zur Stadt. Wir sind insofern wirklich eine Fehlkonstruktion. Und dieser Rat sollte sich darum kümmern, dass wir, egal in welcher Struktur, diese Fehlkonstruktion beseitigt bekommen. So, eine große Aufgabe. Aber wenn wir da zusammenhalten und nicht künstliche Gräben aufmachen und für unsere Stadt das Beste wollen, aus meiner Sicht ist es anders wie bei der Verbandsgemeindereform bis jetzt nur ein politisches Gutachten. Entschieden ist da, so wie ich das sehe, noch nichts. Also wichtige Aufgabe für den nächsten Stadtrat. Zur inneren Entwicklung der Stadt. Vielleicht sind wir die Letzten, für die äußere Sicherheit ein wichtiges Kriterium ist. Aber ich trage es einfach vor, auch wenn wir vielleicht die Letzten und Einzigen sind. Wir haben hier den einzigen Übungsplatz, Wasserübungsplatz am gesamten Oberrhein. Wir haben einen großen Übungsplatz, dessen Betrieb gleichzeitig noch die Sanddünen freigehalten hat im Speyerer Wald. Nachdem die komplette Kaserne für ein Bundeswehrbataillon hergerichtet war, komplett in Ordnung gebracht. Diese beiden Übungsplätze um uns herum waren, hatten wir die allerbesten Chancen, dass unsere Kaserne erhalten bleibt. Das haben mir alle Soldaten gesagt, mit denen ich geredet habe. Und sie waren zutiefst enttäuscht, dass wir die einzige Stadt waren, die keinen Brief geschrieben hat, dass wir sagen, wir wollen diese 1000 Arbeitsplätze und diesen Beitrag zur äußeren Sicherheit des Landes erhalten. Für mich wäre immer noch die beste Lösung, die Kaserne wieder zu einer Kaserne zu machen. Und wenn es jetzt wieder den notwendigen Aufwuchs der Bundeswehr gibt, wäre das der perfekte Platz. Und deswegen gibt es da, ach, wenn man früher mal JU-Vorsitzender war, dann ist es enttäuschend, dass die CDU diesen Brief nicht geschrieben hat und auch im Stadtrat nie eine Debatte, also als die den OB gestellt hat, nie eine Debatte stattgefunden hat. Man hat einfach nur, es hat diesen Brief nicht gegeben, wir haben nie darüber debattiert, wir haben immer gesagt, was davon halten. Der Verlust der Kaserne ist ein schwerer Verlust für das Land und auch für die Stadt. Und das wäre immer noch der richtige Weg, den einzuschlagen. Und die Tatsache, dass da jetzt Einzelduschen eingebaut werden, würde seine Nützlichkeit nicht vermindern für die Bundeswehr. Und deswegen wäre es absolut richtig, wenn das Asylbewerberlager nach Kusel käme, wo man es gern hätte, und wir hätten wieder eine Kaserne. Einfach, dass es mal ausgesprochen ist, dass es für uns der richtige Weg ist, damit vorzugehen. So, noch ein Satz zum Thema innere Sicherheit. Die Berichte, ein Kollege hat gesagt, man möchte nicht solche Berichte lesen, dass es Überfälle gibt am Postplatz, die Leute nicht mehr sicher sind. Ja, böse ist nicht die Berichte schreiben, sondern man hätte sagen sollen, man will nicht, dass es dort noch Überfälle gibt. Mehr. Nicht, dass es keine Berichte gibt, sondern dass das aufhört. Und dass dieser Bereich in Ordnung gebracht wird und dass die Banken nicht mehr ihre Vorhallen schließen müssen. Und das sehe ich genauso. Und das haben ja auch Leute gesagt, die sich bei der Polizei auskennen. Die Sanierung eines solchen unsicheren Bereiches kann nicht alleine von der Polizei erledigt werden, die nur einschreiten kann, wenn unmittelbar Straftaten begangen werden. Das ist in der Tat, sowas in Ordnung zu bringen, neben einer schönen Gestaltung, eine Aufgabe des städtischen Ordnungsdienstes. Und da ist die Wählergruppe nicht die Einzigen. Auch wir haben schon seit Jahren gesagt, das war nicht wegen dem Postplatz, das ist ein neueres Phänomen, sondern weil uns immer wieder Innenstadtbewohner sagen, wenn nachts um 3 immer noch die Bässe des Nachbarn bummern, dass sie niemand anrufen können, weil die Polizei sagt, wir sind nicht zuständig. Und oft haben die auch keine Zeit, so schwach wie sie besetzt sind. Und der eigenständige zuständige Ordnungsdienst existiert nicht in der Größe, dass es überhaupt meistens einen Nachtdienst gab. Und diese Sache, die bis jetzt bloß die Lebensqualität von vielen Menschen beeinträchtigt hat, wenn sie eben einen asozialen Nachbarn hatten oder rücksichtslosen, beeinträchtigt jetzt auch die Sicherheit. Und es war auch schon das Problem bei bestimmten Exzessen und Dauerlagern im Domgarten. Deswegen unterstützen wir die bisherige Ordnungsdezernentin, die ja gerne die Zahl vermehrt hätte. Und ich hoffe sehr, dass mindestens bei diesem Haushalt steht es ja nicht drin, mit dem nächsten Haushalt, auch wenn das auch wieder Geld kostet, diese notwendigen Investitionen, ergänzenden Investitionen in die innere Sicherheit dieser Stadt und ihrer Bürger getätigt werden. Damit in Zusammenarbeit von Polizei und Ordnungsdiensten, so klappt es dann, diese Bereiche in Ordnung gebracht werden. Die Möglichkeit, solche notwendigen Investitionen vorzunehmen, hängen natürlich neben dem Nichtverschwenden von Geld für schlechte Plätze oder Umpflastern vom Geschirrplätzl, von Basalt zu Granit und anderen Millionen oder Hunderttausend oder Zehntausender teuren Verschwendungen, die wir immer abgelehnt haben, auch von der Ertragskraft einer Gemeinde ab. Und die Eigenertragskraft beruht auf 2 Steuern. Das ist unser Anteil an der Einkommenssteuer und es ist die Gewerbesteuer im Wesentlichen. Der Anteil an der Eigentumssteuer reicht definitiv nicht, nirgendwo, um die Kosten, die die Bürger machen, zu decken. Das fängt damit an, dass wenn ich Bürger habe, wichtige Dinge vom Krippenplatz über den Kindergartenplatz, über die Grundschule bis zum Altenheim. Das reicht nirgendwo. Und deswegen kann keine gesunde, finanziell gesunde Kommune existieren, wenn ich auch nicht starke Gewerbesteuereinnahmen habe. Und deswegen passt es für mich nicht, wenn es immer wieder das Bestreben gibt, dieses große Gewerbegebiet und schöne Gewerbegebiet, die alte Zelluloidfabrik, für Luxuswohnungen zu opfern. Der Gewinn, was ich immer sage, Alchemie, Blei zu Gold, ne? Von 60 Euro pro Quadratmeter, 400 Euro pro Quadratmeter oder noch mehr, wenn ich ordentlich was drauf knalle. Das ist für den Investor eine Riesensache und für seine Freunde, die davon profitieren, auch. Aber das heißt dann, dass ich noch mehr Einwohner habe, die noch mehr Kosten machen und noch weniger Gewerbegebiet. Für mich ist es eine klare Sache. Die Zelluloidfabrik ist ein Gewerbegebiet, auch wenn es im vorderen Randbereich die alten Direktorenvillen gibt und einige Hausmeisterwohnungen. Das ist ein relativ klar gegrenzter Bereich, selbst wenn 2-3 Leute in ihren Gewerbegebieten eine Wohnung reingebaut haben oder drin hausen, sage ich jetzt mal. Das heißt, finanziell verantwortlich handelt nur, wer diese Zelluloidfabrik, die jetzt ein Gewerbegebiet ist, dauerhaft mindestens zu 80%, höchstens der vordere kleine Ick-Bereich, kann da rausgenommen werden, zu einem Gewerbegebiet erklärt. Und wenn die Investoren keine Möglichkeit mehr haben, das außer an Gewerbetreibende zu vermieten, dann werden sie auch aufhören, Leute zu schikanieren oder rauszuwerfen oder überhöhte Mieten zu verlangen. Und wenn doch, ist es ihr Problem. Also das ist für mich ein wesentlicher Teil, diese Stadt finanziell gesund zu halten, Gewerbesteuereinnahmen nicht zu zerstören. Und es gäbe noch eine weitere Möglichkeit, sogar nachhaltig Überschüsse zu erzielen. Wir haben eine riesige, riesige Fläche von vielen Hektar, wo man, so wie im Moment es läuft, Gewerbe hier in der Rheinschiene, Millionen Gewerbesteuer erzielen könnten, wenn diese Fläche nicht durch eine gefährliche, lärmende und umweltschädliche Nutzung blockiert wäre, nämlich der Flughafen. Statt 300.000, 400.000, 500.000 Euro im Jahr Verluste für den Steuerzahler und vielleicht 30, 40 Arbeitsplätze und die Leute, die da die schönen kleinen Leichtflugzeuge bauen, könnten die auch in Worms bauen in einer Halle. Und Flugschule, die kann auch in Worms oder sonst wo starten. Die wird nicht verschwinden, solange es den Bedarf nach Kleinflugzeugen gibt. Aus der Wirtschaft meine ich jetzt. Schauen Sie sich mal den Stadtplan an. Gerade nach der Verlängerung. Dieses riesige Gebiet vom Zaun hinterm Technikmuseum bis zum Rheindamm. Was da an Gewerbe, an Arbeitsplätzen und an Millionen Gewerbesteuereinnahmen möglich wäre. Und dann hätte man die Chance, die Stadt, dieses Verhältnis zwischen Kosten, die man hat, wenn man eine gute Versorgung, und das wollen wir, für Kinder, für Jugendliche, für alte Menschen, auch für Kultur und Sport machen will, zu Ertragskraft. Jeder, der über die 61 fährt, hat gesehen, wie das Gewerbegebiet da in Hockenheim gewachsen ist, wo vorher nichts war. Kleines Gewerbegebiet in Römerberg, flupp ist es voll. Unser ganzes Gebiet südlich der B39, das zur Verfügung steht und nicht blockiert ist durch den Flughafen. Alles verkauft, dort 300 Arbeitsplätze, dort 200 Arbeitsplätze. Und ein Teil dieser Gewerbesteuereinnahme, die wir mehr haben, kommt ja auch von dem Gebiet. Nur, es ist jetzt nichts mehr da. Und dann ist es richtig, nicht noch Gewerbegebiet zu zerstören in der Zelluloidfabrik, sondern es wäre richtig, das zu erschließen. Auch Frankenthal hat sein Gewerbegebiet komplett ausgeschöpft und die müssen sich jetzt überlegen, wo sie weitermachen. Kurz gesagt, wir hätten die Möglichkeit, und es gibt hier viele Fraktionen, die sagen, und da rede ich von einer langfristigen Entwicklung, wir stimmen eigentlich, es ist ja nur ein Teil der Verluste, die wir tragen müssen, diesem ewigen Schuldentragen nicht zu. Wenn dieser Stadtrat mit einer deutlichen Mehrheit erklärt, wir wollen diesen Flughafen nicht. Er hat als Flughafen neben dem Tanklager, wo er eine beständige Gefahr ist und was außerdem ein Verstoß gegen die Sicherheitsvorschriften, gegen die Servicehorrichtlinie ist, nichts zu suchen und muss zugemacht werden. Und es wäre unser klarer politischer Wille, das so zu machen. Dann ist die Frage, wie lange eine Landesregierung sowas aufrechterhält. Auf jeden Fall wäre das der richtige Weg, unsere strukturelle Unterfinanzierung anzugehen, ohne dass die Bürger mit extrem irgendwann, wenn alle plötzlich ausgeglichene Haushalte haben, wird irgendwann mal die Regierung sagen, ihr gleicht eure Grundsteuer, ihr gleicht eure Gewerbesteuer an und dann müssen alle diese erhöhte Steuerlast tragen, weil wir hier hektarweise für einen unnötigen Flugplatz Land blockieren. Das hätte außerdem noch den Vorteil, und damit komme ich zu dem wichtigen Thema Umweltschutz. Wir haben gemeinsam den Auwald endlich unter Schutz gestellt. Übrigens, das haben mir und auch die Grünen, die ich ansonsten nicht so mag, aber schon doch ein bisschen länger wie die Wählergruppe gefordert. Und wir haben auch immer in unserem Wahlprospekt mindestens eine DIN A4-Seite der Sache gewidmet und Plakate geklebt, seit es uns gibt. So. Und es waren dann die Grünen und wir und dann die SPD und dann die Wählergruppe und erst ganz zum Schluss die CDU, die zugestimmt hat, um mal die Verhältnisse zu wahren. Und da sage ich immer wieder, wir sagen den Brasilianern und anderen, macht einen Regenwald nicht kaputt. Wir haben 95% unseres Auwalds zerstört und in den letzten macht man noch eine Schneise rein für einen Flughafen. Und das schädigt weiterhin den Auwald dauerhaft, weil hier immer wieder diese Kappungsmaßnahmen stattfinden können. So ein echtes Naturschutzgebiet wird es erst dann, wenn diese verheerenden Schnitte irgendwann mal aufhören, wenn wir nämlich aus dem sinnlosen Flugplatz ein ertragreiches Gewerbegebiet machen. Und es wäre sogar so viel, dass es vielleicht reichen würde, 2/3 zum Gewerbegebiet zu machen und noch ein paar schöne Wohnungen zu bauen, natürlich schön getrennt, damit es passt. Also auch aus Umweltschutzgründen weg mit dem Ding. Überbebauung Gewerbegebiete, vom Großen zum Kleinen. Es gibt dieses Gebiet gegenüber Mediamarkt, das jetzt schon von 4 Fraktionen angesprochen wurde, wo bis jetzt der Tom Phillips und diese Secondhand-Dinge sind. Es hat dort einen Besitzerwechsel gegeben, und zwar zunächst durch Erbschaft. Und diese Erbengemeinschaft hatte Interesse, das Gebiet besser zu verwerten, und hat dann einen Speyerer Architekten, zufällig sitzt da im Raum, den Karl-Heinz Erni beauftragt, da ihm was zu planen. Und der hat eine Planung gemacht, übrigens ohne weltweite Ausschreibung, Axel, die lauter begrünte Häuser vorgesehen hat. Also Häuser, die über mehrere Stockwerke sich entwickeln und wie ein kleiner grüner Berg aussehen. Eine wunderbare Planung. Ich habe mich nicht getraut, diese Pläne, weil das ist ja Urheberrecht, mal der Zeitung zuzuschicken. Nur ein paar Bilder, die von den Modellen entstanden sind. Wir hätten wirklich eine architektonische Besonderheit gehabt. Begrünte Häuser, mal was anderes wie diese Klötze. Die hier ansonsten für die, sag immer, Wohnblocks für Reiche. Nein, nennt sich dann Hafenvillen oder so, aber es sind Wohnblocks für Reiche, architektonisch gesehen. Die Stadtverwaltung hat gesagt, Speyer ist viel zu provinziell für so eine Planung, wird nichts. So. Dementsprechend hat die Erbengemeinschaft frustriert verkauft und jetzt sagt dann die Stadtverwaltung, eine bauen wir da Reihenhäuser hin. Ne? Als ob das Aufgabe, ne, statt eben die Schulen zu sanieren oder vielleicht den Postplatz anzupacken, Aufgabe wäre, der städtischen Mitarbeiter für irgendwelche Investoren Pläne zu machen. Und nicht unsere Aufgabe zu sagen, was dort geplant werden soll. Oder die wenn es ein Bebauungsplangebiet ist, Aufgabe des Architekten, wenn es zulässig ist und wir werden nicht gebraucht, weil es Wohngebiet ist schon oder so, Vorschläge zu machen. Das sind so vertane Chancen. Man hätte dort Wohnbebauung geschaffen. Die Entgrünung wäre eine ganz andere gewesen, wie die langweilige Lösung, die jetzt wahrscheinlich kommt. Ich hoffe sehr, dass man künftig, ich bin da optimistisch, das besser angehen wird und solche Chancen nicht zerstören wird. Und ich hoffe, dass noch mehr solche Vorschläge kommen. Also wenn wir jetzt gemeinsam dort statt der langweiligen Reihenhausbebauung ein paar Wohngeschosse vorsehen, wo dann wenigstens mit unserem hoffentlich vorher beschlossenen sozialen Konzept 30% Sozialwohnungen sind, dann ist immerhin noch in der schlechten Lösung eine bessere Lösung gewählt. Aber an der Stelle wäre es am besten gewesen, man hätte diese grünen Häuser gebaut. So, und genauso wäre es im noch kleineren, auch richtig, man entspricht von Entsiegelung und so, wenn die Stadt aufhören würde, ihre eigenen Flächen tot zu schottern, da habe ich wirklich das große Hoffnung auf einen Wechsel, ob das die Fläche neben der Stadthalle ist, ob das die Verkehrsinseln sind, ob das die Fläche neben einem Strafostation der Stadtwerke sind in Speyer-Nord. Wir reden davon begrünen und schottern zu und ich sage, so wie das in Speyer betrieben wird, jeder städtische Quadratmeter, der tot geschottert wird, zieht 100 Quadratmeter in den Speyerer Vorgärten nach. Ich habe das lange nur alleine gesagt, jetzt hat es immerhin mal die Irmel aufgegriffen. Also ich hoffe, das bricht sich mal rum. Dieses ganze Gerede von Grün hat keinen Sinn, wenn man im Grund ohne jeden vernünftigen Grund das Gegenteil macht. Und wenn Sie mal im Sommer mit einer Infrarotkamera das aufnehmen und haben eine auch nur Rasenfläche, dann ist es halt 20, 25 Grad und nebendran die Schotterfläche hat 60 oder 80 Grad. Und dann rede mal von Begrünung. Also da muss man sich schon mal an der eigenen Nase fassen und den richtigen Weg gehen. Guter öffentlicher Nahverkehr. Die Bürgergemeinschaft ist nicht nur dem Lippenbekenntnis nach für öffentlichen Nahverkehr, sondern auch in der realen Handlungsfolge. Und da mittelfristige Strecken, das macht keiner mit dem Bus, eine Stunde mit dem Bus nach Ludwigshafen fahren, mit der S-Bahn zurückgelegt werden, unterstützen wir nach wie vor den S-Bahn-Haltepunkt Süd. Ich differenziere das aber. Wir wären dafür gewesen, dass dort ein einfacher Haltepunkt, wie man ihn aus Großstädten kennt, gemacht wird, und zwar an der Stelle, den die Bahn vorgeschlagen hätte. Das hätte einen riesigen Vorteil gehabt. Man kann einen aussteigen und man hätte genauso viel Verkehr, wie er jetzt realistisch berechnet worden ist. Und es hätte die Stadt 0 Euro gekostet. Weil wenn man nämlich keine Sonderwünsche hat, dann kriegt man den Haltepunkt komplett umsonst. So. Dann hat man aber gesagt, lass uns doch mal prüfen, ob man denn noch verschiebt. Das kostet dann 1 Million und dann will man noch ein paar ergänzende Wünsche und dann kostet es noch und noch und noch. Wir haben eigentlich dann nur mit Schmerzen zugestimmt, weil wir den S-Bahn-Haltepunkt wollten. Die ganzen Mehrkosten, ach die schöne Gestaltung können sie abziehen, wollten wir nicht. Nach den Berechnungen ist dieser S-Bahn-Haltepunkt so effektiv, dass er auch mit diesen unnötigen Mehrkosten, die übrigens nicht mehr zu vermeiden sind, diese sinnlosen Planungskosten, das ganze Ding mal zu verschieben und wieder zurück, wird die Stadt Speyer bezahlen müssen, weil sie der Bundesbahn entstanden sind. Einfache Lösung ist nicht mehr zu machen. Wir unterstützen aber gleichwohl das richtige Leben im Falschen, auch den etwas zu teuren Haltepunkt. Hauptsache, wir kriegen den S-Bahn-Haltepunkt. So. Und genauso ist für uns wichtig, dass auch der Busverkehr weiterentwickelt wird. Und jetzt muss ich leider der SPD widersprechen. Seit wir den S-Bahn-Haltepunkt hatten, auch nur am Hauptbahnhof, der jetzt ein S-Bahn-Haltepunkt ist, und zwar ein wichtiger S-Bahn-Haltepunkt. Ich kenne Dutzende Leute, die das nutzen, die früher mit dem Auto gefahren sind aus diesem Wohngebiet. Haben die Shuttles einfach nicht mehr gereicht für den Weitertransport. So, und deswegen ist es richtig, dass dann nicht die kleinen süßen Shuttles, das waren zwar elende Stinker, aber sie waren wirklich hübsch, ich gebe das zu. Es ist richtig, dass dort Busse fahren. Und wenn man auf der Hauptstraße ist und muss den Weg räumen, dann ist es völlig egal, ob ein langer Bus für 40 Leute durchfährt oder ein süßes Shuttle für 20, 30 Leute. Ich muss auf die Seite. Deswegen, bitte der SPD gesagt, die Attraktivität dieser beiden Linien, die die einzigen sind, die also gar richtig Kohle verdienen, beruht halt darauf, dass man, sei es von Speyer Nord, sei es vom Bahnhof, eben bis auf die Hauptstraße fährt und nicht wie früher irgendwo bei der Volksbank rausgeworfen wird. Also bitte ändern Sie da Ihre Meinung, liebe Kollegen. Das passt einfach nicht. Ich kann nicht gleichzeitig sagen, möglichst viele sollen in Busse gehen. Und wenn die das dann machen, dann reicht's nicht, weil ich diese süßen Shuttles habe. Und wenn ich die nur auf der Hauptstraße hin und her fahren lasse, dann habe ich natürlich noch einen Umsteigevorgang, der das unattraktiver macht. Und jetzt kann man halt vom Bahnhof, beziehungsweise von Speyer Nord, wie schon gesagt, die beiden effektivsten Linien, die am meisten befahrenen, alle Viertelstunde geht da ein Bus. Und trotzdem tragen sich diese beiden Linien. Bitte schließen Sie sich dem an. Ich sage das deswegen so dringend, weil wenn man jetzt die Stadt regiert, dann wäre es schade, ansonsten sind wir ja in vielen Dingen einer Meinung, wenn man da was kaputt macht, was doch erreicht worden ist. So, sozialer Wohnungsbau habe ich schon am Anfang eingebaut. Ganz wichtige Sache, sowohl 30% der wenigen privaten Flächen, möglichst auch das Normalgelände. Noch ein Wort zum Gestaltungsbeirat. Der Gestaltungsbeirat wurde jetzt von der Wählergruppe ganz und gar für sich beansprucht, aber muss das doch ein bisschen einschränken. Wir haben den gefordert, bevor diese monströsen Klötze auf Anregung eines Bürgers war, nicht unsere Idee, aber wir haben sie aufgegriffen, diese monströsen Klötze da am Erlösgelände gebaut wurden. Und zwar genau mit der Konzeption, wie es jetzt ist, nicht ein Mauschelgremium vor Ort, sondern Experten von außerhalb, die wirklich mitgestalterisch und ihr Fachwissen einbringen können. Das ist damals abgelehnt worden oder im Ausschuss versenkt. Ich sage jetzt mal frech, die Wählergruppe, die dann doch ein schlechtes Gewissen bekommen hat, als sie gemerkt hat, was da für Klötze entstehen und dass es so schlimm wird, wie wir geschrieben haben, hat ihn wieder aufgebracht. Und offensichtlich hatten plötzlich jetzt, nachdem wir vorher ganz alleine waren, so viele ein schlechtes Gewissen wegen der Klötze, dass es eine große Mehrheit gab, was uns freut. Das freut uns und gut, dass ihr es wieder aufgegriffen habt, jetzt ist es passiert, aber das Urheberrecht möchten wir doch für uns in Anspruch nehmen. So, noch ein Wort zu Speyer Nord und zur Nahversorgung. Für uns das Kleine, aber halt unsere Heimat, da haben wir halt die meisten Leute. Wir sind ein Stadtteil von 10.000 Einwohnern. Es ist nicht in Ordnung, dass wir so eine schlechte Nahversorgung haben. Wir sind mit einverstanden, dass ins Bauhaus eine kommt. Aber wir haben in Duddenhofen 3 Geschäfte der Nahversorgung. Und wenn Sie später in den Plan schauen, wenn wir wirklich von Nahversorgung sprechen, den 500 Metern, den viele Menschen bereit sind zu laufen und den Kilometer, den viele, wenn sie Einkäufe machen, ich rede nicht von Freizeit, bereit sind mit dem Fahrrad zu fahren, schließt den ganzen Bereich nördlich der Autobahn, schließt den ganzen Bereich östlich der Walser Straße. Und wenn man es nicht um den Lidl macht, der ja nur ein Discounter ist und kein Vollsortimenter mit frischer Theke, richtiger frischer Theke und Fleisch und Käse und so, wenn man es dann vom Bauhaus aus sieht, noch ein größeres Gebiet von der Nahversorgung aus. Das heißt, aus unserer Sicht wäre unabhängig von der weiteren baulichen Entwicklung ein Nahversorgungsmarkt nördlich der Autobahn an der A61 das Richtige. Wir können in die Mitte keinen mehr bauen, wenn wir aber einen Nahversorgungsmarkt im Süden des Stadtteils von 10.000 Einwohnern haben und einen im Norden und ziehen die beiden Kreise, dann wäre der Stadtteil auch mit einem Vollsortimenter vollkommen abgedeckt, sehr gut versorgt. Und deswegen werden wir weiter davon eintreten. Das ist übrigens auch umweltfreundlich. Eine mit Glyphosat totgespritzte Fläche ist nicht so ein großer Gewinn für die Natur, ich sage es mal ganz deutlich. Aber außer den Leuten, die dann zu Fuß und mit dem Fahrrad, und das ist ja erwiesen und das zeigt ja die Erfahrung, das nutzen können, auch diejenigen, die vielbeschäftigte Mutter, die von der Arbeit nach Hause fährt, muss nicht mehr in die Auerstraße fahren, 3 Kilometer hin, 3 Kilometer zurück, sondern kann, wenn sie von Norden, von Ludwigshafen kommt, dort schnell vorbeifahren, ohne Umweg, und ihre unter der Woche Einkäufe machen an der frischen Theke. Und die von Süd kommen, können es am Bauhaus machen. Mit diesen beiden Nahversorgungsmärkten wäre der Stadtteil wirklich gut versorgt. Und wenn dennoch das auf Anregung der SPD angestoßene Gestaltungskonzept, das uns auch gefällt, im Heinrich-Lang-Platz käme, dann wäre für den Stadtteil wirklich viel getan. Und wenn wir dann vielleicht noch die Sandgrube zu so einem Naherholungsbereich schaffen, Freizeitaufenthaltsbereich und noch ein paar Ecken, dann wäre für diesen Stadtteil viel getan. In Speyer-West ist es gut gelungen mit dem Wogbachtal und hier Freiraumgestaltung und mit dem Platz. Wir hoffen, dass es auch in Süd gelingt. Für Speyer-Nord haben wir jetzt mal die Lösung entworfen. So, das war vom Allgemeinen zum Besonderen, von der großen Perspektive seit 2028 Jahren zu den nächsten hoffentlich 1-2 Jahren. Ich danke allen ganz herzlich für die Mitarbeit in den letzten 5 Jahren. Einige werden wir ja nicht mehr sehen, habe ich gerade gehört. Klaus, du wirst uns verlassen das nächste Mal. Also allen vielen Dank. Ebenso dem Herr Eger, wenn wir uns auch nicht immer gerade besonders verstanden haben. Aber ein paar Dinge wurden ja doch gut vorangebracht und die halben Bäume auf dem Guido-Stiftsplatz stehen ja doch noch. So, vielen Dank.